Meine Eltern waren Flüchtlinge, wirklich arme Leute, die mit nichts als den Klamotten auf dem Leib praktisch aus dem Osten hierher gekommen sind. Aber eins war ihnen wichtig, dass ihre Kinder zu einer christlichen Kinder- oder Jugendfreizeit fahren könnten. Und die Lübecker haben es möglich gemacht, zu Dumpingpreisen. Man traf sich im Gemeindehaus, man musste also nicht irgendwas groß mieten. Und gegen Abend wurden dann die Kinder geschickt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinein in die Quartiere und dort wurde man dann versorgt. Ich weiß, dass ich mal bei einem Ehepaar Grollmus, ja, sowas gibt's, ja, da war ich. 6 Richtige im Lotto war allerdings, wenn man zu Denzins kam. Weil da waren immer so eine ganze Horde von jungen Leuten. Die Jungs im Keller, die Mädchen auf dem Dachboden. Und wenn der Freizeitleiter, der da auch gewohnt hat, nicht aufpasste, mischte sich das auch schon mal so ein bisschen. Da ist viel Segen draus entstanden. Also ich habe mich am 8.8.1971, also damals konnte man Bekehrungen noch datieren, in der Lübecker Gemeinde bekehrt. Das war der Abschlussgottesdienst einer Jugendfreizeit. Damals war das auch noch ein bisschen stark so, die Bekehrungstheologie, da musstest du auch ein richtiges Erlebnis haben, so Tag und Stunde datieren können, aber es hat gehalten bis heute. 1976 bin ich in der Lübecker Gemeinde getauft worden. In der Hamburger Gemeinde gab es ja gar kein Taufbecken, da hatte ich dann schon begonnen mit dem Theologiestudium. Man hat mir bei meiner Bekehrung auch nicht gesagt, dass ich mich gefälligst mal taufen lassen soll. Das war alles damals gar nicht so wichtig. Als ich dann anfing, selbstständig zu denken über Gott und die Bibel, dachte, na so als ungetaufter Christ durchs Leben laufen, lässt sich halt mal taufen. Das war eben, wie gesagt, auch in Lübeck. Heutzutage taufen wir in unseren Gemeinden vor Ort. In Flensburg haben wir bis heute kein Taufbecken, weil es denen so gut gefällt, im öffentlichen Badesee getauft zu werden. Ich will mich doch sehr herzlich bedanken dafür, dass ihr hier vorne im Foyer in diesem neuen, relativ neuen Gemeindehaus immer noch einen Stein liegen habt, den Eben-Ezer-Stein. Holger hat mir gesagt, vor 20 Jahren habe ich euch den geschenkt zum 80-jährigen Gemeindebestehen. Das ist also irgend so ein Gerölding von der Flensburger Förde und ich dachte, naja, wirklich, ne? Ich habe das mit Edding Eben-Ezer draufgeschrieben, ne? So. Sag es mit Gegenständen, hoffentlich bleibt überhaupt irgendwas in Erinnerung. Und dass dieser Stein immer noch hier ist und dass er den Umzug hierher überlebt hat, also das beschämt mich wirklich. Und dass ihr so eine tolle Arche gebaut habt, ich glaube, der Kindergottesdienst hat das gemacht, also großen Respekt. Ja, genau, als ihr hier Einweihung gefeiert habt, das ist das Stichwort, da durfte ich auch predigen oder jedenfalls irgendwie bald nach der Einweihung. Und da habe ich so eine berühmt gewordene Werkzeugpredigt gehalten von Bruder Hammer und Schwester Säge und manchem Mitchristen, der eingeschnappt in der Ecke liegt. Das ist Bruder Zollstock, wenn er gerade mal nicht zu gebrauchen ist. Das ist hängen geblieben. Ja, ich bin gespannt, was heute hängen bleibt. Ich habe keinen Gegenstand mitgebracht, nicht mal Lübecker Marzipan. Ich habe einen ziemlich schwergewichtigen Bibeltext mitgebracht. Weil er so schwergewichtig ist, wird er gleich auch an der Wand erscheinen, aber einen Moment noch. Lasst mich noch sagen, ich bin seit 1981 Pastor von Anfang an in Flensburg und habe bald auch Verantwortung übernommen in unserem Nordwestbund für die norddeutschen Bundesgemeinden, also auch hier für eure Gemeinde und habe manches dann auch hinter den Kulissen einigermaßen hautnah mitbekommen. Auch den Umzug von der großen alten Fähre hier in die Rademacherstraße. Ich glaube, das erste Mal habe ich dieses Gebäude gesehen, als es noch so den Charme einer nicht mehr vorhandenen Druckereiwerkstatt hatte und dann gesehen, wie das hier schön geworden ist. Also allen Respekt. Das Thema, was ich heute mitgebracht habe, das ist das Thema, was auch diese Gemeinde ins Leben gerufen hat. Oder ein wichtiges Thema, das Thema Heiligung. Der Mülheimer Verband ist Frucht der internationalen Heiligungsbewegung. Dieses Wort Heiligung wird selten gebraucht heutzutage. Es findet sich in der Bibel auch gar nicht oft als Begriff Heiligung. Aber von der Sache her ist es eines der Schlüsselthemen christlichen Glaubens. Das Streben danach, nach Gottes Willen zu leben, nach christlicher Vollkommenheit. Nicht durch das eigene Bemühen, sondern weil Gott es schenkt, die Heiligung eines Lebens. Da muss ich doch mal den Gründer des Mülheimer Verbands zitieren, Pastor Jonathan Paul, der schreibt, oder in einer Biografie von ihm wird geschrieben, wie er Heiligung verstand. Das war geradezu ein Heiligungserlebnis, was er gemacht hat. Der Geheiligte erfährt Jesus als den Befreier von der Sünde. Durch seine heiligende Kraft bewahrt er den Geheiligten in der Versuchung, treibt die Sünde aus dem Herzen, nimmt sie weg und hält die bösen Neigungen unterworfen. So Pastor Jonathan Paul. Der Vorgänger unserer Gemeindezeitschrift, die Gemeinde konkret, so heißt sie heute, die hieß bis 1919, also ihr seid 1918 gegründet, bis 1919 hieß diese Zeitschrift Die Heiligung, herausgegeben von Jonathan Paul. Könnt ihr was mit diesem Thema anfangen? 100 Jahre Heiligung, bewegt sie uns noch? Das ist mein Thema für heute Nachmittag. Wie artikuliert sich die Frage nach der Heiligung oder optimistischer noch die Nachfrage nach Heiligung heute? Wie kann mir der Glaube helfen, mit meinen Lebensproblemen fertig zu werden? Wie kann mir der Glaube helfen, eine liebevolle Partnerschaft zu finden und auch in ihr in Treue zu leben? Wie kann mir der Glaube helfen, meinen Kindern den Weg zum Glauben zu ermöglichen, soweit es an mir liegt? Wie kann mir der Glaube helfen, mit den beruflichen Herausforderungen fertig zu werden? Wie kann mir der Glaube helfen, mein Versagen zu besiegen, immer wieder, den Fernseher auszumachen, bei anzüglichen Bildern wegzusehen, sich von ehefeindlichen Tagträumereien abzuwenden, ein liebevollerer Mensch zu werden, die Sünde zu lassen, während ich mich schäme, glaubwürdiger zu leben im Blick auf Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Wo ist die Kraft, den Glauben so zu erfahren? Was kann mich antreiben, ein heiliges Leben zu führen? Paulus gibt darauf eine Antwort. Es ist einer der großartigsten und dichtesten Bibeltexte des Neuen Testaments. Er steht in Römer 8, Vers 1 bis 17. Die ersten Verse lese ich gleich. Mit diesem Text verbindet mich auch persönlich etwas Besonderes. Ich bin ja nun von Haus aus, wie der Mülheimer Verband, auch ein Pfingstler. Mich hat am Heiligen Geist nicht so sehr interessiert, jedenfalls im Laufe der Jahre nicht so sehr, wie man am besten in Zungen reden kann, obwohl das auch eine schöne Gabe ist, sondern der Heilige Geist als Kraft, ein Leben in Liebe zu führen. Und deswegen habe ich meinen verehrten alten Theologieprofessor Ulrich Wilkens, der ja auch in Lübeck hier wohnt, also noch eine Lübecker Verbindung, der war damals in den 70er Jahren Professor für Neues Testament an der Universität Hamburg, und später ja Landesbischof der Nordelbischen Kirche. Und ich habe bei ihm meine Examensarbeit geschrieben und habe ihn gebeten, dass ich doch schreiben könnte über die Bedeutung des Heiligen Geistes für den christlichen Wandel bei Paulus unter besonderer Berücksichtigung von Römer 8, Vers 1 bis 17. So klingen Examensthemen. Aber ich hatte schon so viel begriffen, jedenfalls im Theologiestudium, dass der Heilige Geist ein Schlüsselereignis ist dafür, wenn ein Mensch von Gott Liebe empfängt und Liebe weitergeben kann. Und diesen Römer 8 Abschnitt, den habe ich euch für heute mitgebracht. Und ich hoffe, dass davon auch wieder etwas in Erinnerung bleibt. 100 Jahre Heiligung, Heiligungsbewegung. Aber bewegt sie uns noch? Der Heilige Geist ist die Energiequelle für ein Leben nach Gottes Willen. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt, weil wir, an die Sünde versklavt, zu schwach sind, es zu erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung über die Sünde auf sich. So erfüllt sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Das Ganze beginnt mit einem, nochmal zurück auf den ersten, das Ganze beginnt mit einem Freiheitsruf. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Für ihn gilt nicht mehr länger das alte Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist abgelöst durch eine neue Gesetzmäßigkeit. Und immer was eingerückt ist in den Texten hier und was kommt, wird dann immer gesagt, wie es nicht geht. Mit dem Gesetz, obwohl es Gottes Gesetz war, konnte es nicht gehen. Dieses reiß dich zusammen, dieses geh am besten gar nicht in die Kneipe oder zum Feuerwehrfest oder zum Betriebsfest. Flieh die Welt. Das war ein Missverständnis von Heiligung, was mir begegnet ist, auch gerade in meiner Jugendzeit. Es hilft ja nichts, wenn aus dem Säufer in der Stammtischrunde schlicht der Rechthaber in der Bibelstunde wird. Das ist nicht die Lebensveränderung, die Gott will. Unsere Autos haben 5 Räder. Habt ihr mal nachgezählt? Sind genau 5. 4 Antriebsräder und ein Lenkrad. Das Problem ist, wenn man Antriebsräder und Lenkrad vertauscht, dann geht nämlich gar nichts mehr. Dann kann man nicht mehr lenken und dann fehlt auch der Antrieb. Lenkrad, das wollen die Gebote Gottes sein, bis heute, aber nicht Antriebsrad. Antriebsräder, das ist die Liebe Gottes, die uns als Gnade erreicht. Und die Energie, die diese Räder antreibt, das ist der Heilige Geist, die Kraft zu lieben. Letztlich ist es die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Das werden wir gleich noch lesen. Diese Kraftquelle, die ist nicht einfach an jeder Ecke zu haben. Man kann sie nicht kaufen, sie ist nicht einfach verfügbar. Ich will sie vergleichen mit der Kraft der Sonne und einem Solarmobil. Nun meine ich nicht ein Solarmobil, was eine ganz dicke Batterie hat und was man an jeder Steckdose aufladen kann, sondern ein Solarmobil, wo die Kraft von den Solarzellen direkt auf die Räder übertragen wird. Das ist darauf angewiesen, dass es nicht im Finstern ist, sondern dass es im Licht ist. Und wenn es im Licht ist, dann ist auch die Kraft da. Der Heilige Geist ist nicht die einzige Antriebsquelle, die um uns wirbt, auf unsere Räder zu kommen. Es gibt natürliche Energiequellen, die sich uns an jeder Ecke anbieten. Und davon lesen wir jetzt im nächsten Abschnitt. Dort heißt es ab Vers 5, wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Wenn aber Gottes Geist in uns wohnt, wird auch unser Leben von seinem Geist bestimmt. Was unsere alte sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber der Geist Gottes, dann schenkt er uns Leben und Frieden. Von unserem Wesen her lehnen wir Menschen uns gegen Gott auf, weil wir seine Gebote nicht erfüllen und auch gar nicht erfüllen können. Deshalb kann Gott an denen, die so selbstsüchtig leben, kein Gefallen haben. Die Älteren unter euch kennen das Wort, was sich hier hinter selbstsüchtigen Wünschen verbirgt, noch als Fleisch, dass das Fleisch wieder den Geist streitet. Was ist das Fleisch? Was bringt mir das? Was verschafft mir Vorteile? Haste was, bist du was? Macht und Einfluss über andere gewinnen. Das ist an jeder Ecke zu haben. Die Tankstellen sind die Kreditautomaten unserer Zeit. Das ist Einkommen und Karriereleiter. Das ist alles das, was mich unabhängig macht. Unabhängig von Gott und unabhängig von meinem Nächsten. Das ist der Weg, der auch in der Dunkelheit besonders gut funktioniert. Es ist sozusagen die Tankstelle von Diesel. Aber das ist eine unsaubere Energiequelle. CO2, Kohlenmonoxidvergiftung. Das lässt sich auf Dauer nicht zum Guten einsetzen. Diese Energiequelle führt ins Verderben. Am Anfang scheint es noch eine tolle Energie zu sein, am Ende steht das Verderben. Da beginnt eine Partnerschaft, man setzt alles dran, die Freundin ins Bett zu bekommen, so schnell wie möglich, man macht ihr den Hof, man umwirbt sie, man geht aus, man ist wahnsinnig verliebt und am Ende ist keine Geduld mehr da für den anderen, bis der Nächste kommt und man hofft, mit ihm wird es besser, zum Scheitern verurteilt. Da ist der ehrgeizige Junge im Fußball der Erste, eine Abi 1, steile Karriere und auch der Erste beim Herzinfarkt. Wer seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, der bleibt seiner sündigen Natur ausgeliefert. Das Wachstum in der Heiligung, das geschieht immer auf einem Kampfplatz. Wir lesen die nächste Folie, ab Vers 12 heißt es in Römer 8. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Denn wer ihr folgt, ist dem Tod ausgeliefert. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes eure selbstsüchtigen Wünsche, euer Fleisch tötet, so werdet ihr leben. Der Mensch ist ein Kampfplatz. Nicht nur für die Werbung um Produkte und Marktanteile, sondern ein Kampfplatz zwischen der Selbstsucht, die ohne Gott das Leben verwirklichen will, und dem Geist Gottes. Wie dieser Kampf aussehen kann, das steht übrigens in dem Predigttext des heutigen Sonntags. Erst hatte ich überlegt, ob ich den auch hier lesen will. Ich lese nur mal zwei Verse daraus. Was ich euch noch sagen möchte, steht in 1. Petrus 3, haltet fest zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander wie Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, bleibt freundlich, auch wenn man euch beleidigt, und bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Es gibt kein Wachstum ohne Kampf. Muskeln verkümmern, wenn man sie nicht mehr einsetzt. Und so kann man auch dankbar werden für geistliche Herausforderungen. Wie soll ich gesund werden, wenn ich nicht an meiner Seite rechts und links in der Gemeinde diese langsamen Typen habe? Wie soll ich Vergebung lernen, wenn ich nicht Menschen habe in meinem Lebensumfeld, die mich dann und wann auch verletzen? Das sind Gelegenheiten, die geistlichen Muskeln zu trainieren. Aber wo ist die Motivation, die Kraftstoffquelle Selbstsucht links liegen zu lassen und sich auszustrecken nach dem Geist Gottes? Nimm noch mal die nächste Folie. Römer 8, ab Vers 9 heißt es. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben, schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen eurer Sünden noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib wieder lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Das ist die feste Zusage. Wer Jesus angenommen hat in einem Akt der Lebenshingabe an ihm, was ich Bekehrung genannt habe, der hat Gottes Geist empfangen. Das ist eine Zusage, die ist gewisslich wahr. Und dieser Geist hat Jesus von den Toten lebendig gemacht. Und der kann auch mich in meinem Todsein in Sünde lebendig machen und dich auch. Woher wissen wir das? Am Ende dieses Kapitels Römer 8 heißt es, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Gottes Kinder. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Gottes Kind zu sein, das erfahren wir als innere Gewissheit. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich habe eine Zeit lang gelebt als Teenager wie einer, der den Glauben der Eltern angenommen hat. Aber diese innere Gewissheit, ich bin Gottes Kind und nichts kann mich scheiden von seiner Liebe, nicht mal mein Versagen. Mit dieser Gewissheit habe ich gerungen. Und diese Gewissheit ist wirklich in mein Leben gekommen als Teenager, als 13-, 14-Jähriger hier in der Lübecker Gemeinde. Wenn wir Gott loben mit unseren Liedern, ich habe mich gefreut, dass wir eben gesungen haben, vom Vater des Lichts, das ist dieser Abba-Ruf, Abba, lieber Vater. Da wird die Gewissheit gefüttert, Gott ist für mich, wer kann gegen mich sein? Nimm nochmal die letzte Folie. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Was uns hindert zu lieben und was uns anfällig für die Sünde macht, und jetzt passt noch einmal auf, das sind letzte Gedanken, das ist die Angst, zu kurz zu kommen. Überlegt mal, ob das stimmt. Wenn einer was klaut, hat er Angst, dass ihm nicht genug gehört, deswegen klaut er was. Wenn einer die Ehe bricht, hat er Angst, dass er etwas verpassen könnte in seiner eigenen Ehe, deswegen guckt er sich nach einer anderen um. Es ist immer die Angst, zu kurz zu kommen, die uns anfällig für die Sünde macht. Und deswegen schließt Paulus dieses großartige Kapitel von einem Leben im Heiligen Geist damit, dass er sagt, bedenkt ihr Kinder, wenn ihr Kinder Gottes seid, ihr werdet nicht zu kurz kommen, nie und nimmer in Ewigkeit nicht. Denn wenn ihr Kinder seid, dann seid ihr mit Sicherheit auch Erben. Ihr erbt zwar das Leiden Christi, okay, das wisst ihr, könnt ihr alle abnicken, aber dann ist das für euch schon mal sozusagen das Angeld, der Beweis quasi, dass ihr schon am Erben seid. Und dann werdet ihr mit ihm auch die Herrlichkeit erben. Habt keine Angst, zu kurz zu kommen. Und deswegen schließt dann dieses Kapitel, Römer 8, mit dem schönsten Satz, ich hoffe, er wird auch auf meiner Beerdigung vorgelesen werden, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die er uns geschenkt hat in Christus Jesus. Es kommt alles drauf an, dass wir nicht der Versuchung der Selbstsucht nachgeben. Das wäre wie tanken sozusagen an der Dieselkraftstofftankstelle, um unabhängig, autonom im Dunkeln unterwegs zu sein, sondern sich ins Solarmobil zu setzen, sich in die Sonne zu stellen, im Vertrauen darauf, dass die Kraft der Sonne die größte ist, die Kraft der Liebe Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Heiligungsbewegung, auch die nächsten 100 Jahre, dann wird diese Gemeinde wachsen. Amen.
Ja, vielen, vielen Dank, Manfred. Liebe Lobpreisteam, unser Abschlusslied. Wir singen jetzt hier ein Lied zusammen und danach werden die Abkündigungen und dann unser Segenslied.